Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. In den nächsten Wochen blicken wir hier im Weltzeit-Podcast auf die EU-Wahlen Ende Mai, bei denen die beiden großen Fraktionen, also Sozialdemokraten und konservative EVP, voraussichtlich ihre absolute Mehrheit verlieren werden. Andere haben Zulauf, dazu gehören die Grünen und die Rechtspopulisten, eine Tendenz, die wir auch schon in dieser Woche bei der Parlamentswahl in Finnland beobachten konnten.
Das Wahlergebnis ist ein einziger Protest. Bei Wahlen ist es normal, dass gegen die Regierung protestiert wird, aber diesmal kam die Unzufriedenheit aus zwei Richtungen. Zum einen von den Linksgrünen und dann von der Finnenpartei. Mal sehen, ob die unter einen Hut zu bringen sind.
Ja, die Mehrheitsfindung wird schwieriger. Das könnte auch im EU-Parlament so werden. Momentan haben die drei Fraktionen mit Rechtspopulisten, Rechtsextremen und EU-Skeptikern etwa 20% der Sitze. Sie hoffen nun auf mehr. Aber warum entscheiden sich Wählerinnen und Wähler in Europa für Parteien, die für Nationalismus, Abgrenzung und Anti-EU-Parolen stehen? Dieser Frage sind Tobias Dammers und Bastian Kaiser nachgegangen in Schweden, wo es eine große Mehrheit gibt, die der EU positiv gesinnt ist. Nur im ländlichen Süden leben relativ viele EU-Skeptiker. Hier ist die Hochburg der Schwedendemokraten.
Eine Autostunde nördlich von Malmö, irgendwann rechts an der Autobahn E4, liegt Östra-Ljungby. Knapp 1800 Einwohner, zwei Schulen, eine Kirche, eine Bibliothek. Direkt an der Ortseinfahrt zwischen Tankstelle und Recyclinghof liegt das Bauunternehmen von Johan Gudmundsson. Johan Gudmundssons Tischkreissäge frisst sich in das robuste Kantholz. Der Bauunternehmer steht in seiner geräumigen Schreinerwerkstatt und sägt massive Balken in handliche Einzelteile. Viele seiner Kunden kommen aus Östra-Ljungby und Umgebung.
Det är en liten ort, vi känner alla. Alla känner alla, kann man sagen.
Es ist eine kleine Gemeinde. Jeder kennt hier jeden. Es ist sicher für die Kinder. Jeder versucht, dem anderen zu helfen, lokale Produkte zu kaufen und lokale Unternehmen zu unterstützen.
Alle versuchen, anpassen sich und handeln lokal und anwenden sich auf lokale Produkte.
Gudmundsson trägt knallorangene Ohrenschützer gegen den Sägelärm. Der 46-Jährige hat Glatze und Kinnbart, seine kräftigen Unterarme sind voll tätowiert. Schallplatten, Notenschlüssel und Ornamente ranken sich über die Haut. Auf seiner schwarzen Arbeitshose hat sich eine Schicht aus Sägespänen gelegt. Gudmundsson ist in Östra-Ljungby geboren, wohnt hier mit seiner Frau und sechs Kindern. Er fühlt sich europäisch, sagt er.
Wir leben in Europa, da ist man Europäer. Aber das Konzept der EU, da bin ich mir nicht so sicher, wie ich dazu stehe.
Für ihn ist der freie Verkehr von Arbeitnehmern in der EU eine Gefahr für den schwedischen Markt, für schwedische Arbeitsplätze und für sein eigenes Geschäft.
Es kommen viele Arbeitskräfte von draußen, aus anderen europäischen Ländern. Die senken die Löhne und nehmen uns die Jobs weg. Dann kommen die großen Unternehmen an und schnappen mir die Aufträge weg. Das sollte nicht erlaubt sein. Die senken einfach die Gehälter mit den ausländischen Arbeitskräften.
Gudmundsson selbst beschäftigt sieben Angestellte in seiner Baufirma. Das Geschäft läuft gut, sagt er. Insgesamt hat Schweden eine der höchsten Pro-Kopf-Wirtschaftsleistungen in Europa. Eine Folge davon: Schweden zahlen von allen EU-Bürgern am meisten in die Europäische Union ein. Durchschnittlich sind es 139 Euro pro Person im Jahr. Dahinter liegen die Deutschen und die Dänen.
Ich habe das Gefühl, dass Schweden immer besonders nett sein will. Überall wollen wir vorn sein. Ich denke nur, wir sollten für die anderen Länder auch ein paar Richtlinien haben.
Auch in Schweden und in Östra-Ljungby wird am 26. Mai über das neue EU-Parlament abgestimmt. Für Johan Gudmundsson eine Chance, die Union grundlegend zu verändern.
Ich bin davon überzeugt, dass sich die schwedischen Ergebnisse bei der EU-Wahl drastisch ändern werden. Die Schwedendemokraten werden stark zulegen. Die Leute bei der EU haben es sich etwas zu bequem gemacht, mit hohen Gehältern und viel Geld im Umlauf für Leute, die nichts tun und von denen auch nichts gefordert wird. Ich hoffe, dass die Schwedendemokraten daran etwas ändern können, sodass wir eine bessere EU bekommen.
Eine bessere EU? In Johan Gudmundsons Dorf in Östra Ljungby haben zuletzt 40% für die EU-skeptischen und rechtspopulistischen Schwedendemokraten gestimmt. Fast nirgendwo in Schweden waren es mehr. Weitläufige Farmen und umzäunte Einfamilienhäuser bestimmen das Ortsbild. An den Gartenzäunen hängen Warnschilder. Achtung, Videoüberwachung. Vorsicht, bissiger Hund. Ein Stück die Hauptstraße herunter befindet sich ein kleines Gewerbegebiet. Sitz des Transportunternehmens Östra Ljungby Mjölktransport. Kiki Andersen führt die Firma. Ihre 36 Milchwagen beliefern Molkereien in ganz Südschweden. Gerade erst hat die 49-Jährige in einen neuen Milchtanker investiert. Auf die EU angesprochen, reagiert Kiki Andersen genervt.
In meinem Geschäft geht es jeden Tag um die Regeln und Vorschriften der EU. Davon hat ganz viel direkt mit meiner Arbeit zu tun. Und für mich bedeutet die EU zu viel Bürokratie und ist zu weit weg von meiner Realität.
Ein Beispiel: Pflichtzertifikate und Schulungen für die Fahrer ihrer Milchtanker, damit alle Sicherheits- und Transportvorschriften eingehalten werden. Das sei von der EU vorgeschrieben.
Wir haben etwas, das heißt Yrkeskompetenzbeweis.
Das nennt sich Kompetenznachweis. Das ist ein rein bürokratisches Produkt. Es ist ein Nachweis, dass meine Fahrer professionell ausgebildet sind. Und laut Gesetz sind wir dazu verpflichtet, sie zu schulen. Ein paar Bürokraten entscheiden, dass ich für eine komplette Schulung bezahlen muss, die ich in meinem Unternehmen überhaupt nicht gebrauchen kann.
Vorschriften, Bürokratie, weltfremde Regeln, das ist es, was Kiki Andersen mit der EU verbindet. Und einen unfairen Wettbewerb. Während sie sich an schwedische Gesetze im Transportsektor halten müsse, wie zum Beispiel strenge Ruhezeiten für Fahrer, so Kiki Andersen, würden für ihre Konkurrenten mit Sitz in Osteuropa häufig laschere Regeln gelten. Deren Fahrer dürften beispielsweise länger unterwegs sein, aufgrund niedrigerer Standards in ihren Heimatländern.
Es ist schon okay, dass wir Schweden mehr an die osteuropäischen Länder abgeben. Aber dann sollten die Wettbewerbsregeln auch fair sein. Wir sollten unter denselben Bedingungen konkurrieren. Aber das ist derzeit nicht der Fall.
Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten und die Linkspartei haben im vergangenen Wahlkampf sogar mit einem Svexit geflirtet, also einer schwedischen Variante des Brexits. Kiki Andersen könnte sich das durchaus vorstellen.
In a good dream, yes.
In einem schönen Traum, ja. Aber ich glaube, das wird zu hart. Es ist zu schwierig, das durchzuziehen. Die Parteien können sich nicht ernsthaft hinstellen und sagen, wir sollten es tun. Denn jeder weiß mittlerweile, dass es zu kompliziert ist. Wie schwierig der Brexit wirklich ist, war auch für uns Schweden ein Augenöffner.
Mittlerweile hat auch Jimmy Åkesson, der Vorsitzende der Schwedendemokraten, die Forderung nach einem Svexit-Referendum zurückgezogen. Trotzdem, mit dieser Idee haben die Schwedendemokraten bei der Reichstagswahl im vergangenen Jahr knapp 18% geholt, ihr bislang bestes Ergebnis. Deutlich stärkste Kraft sind aber weiterhin die Sozialdemokraten. Sie werben im EU-Wahlkampf damit, den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr zu nutzen und fordern eine weltweite Führungsrolle der EU in der Klimapolitik. Anders die Schwedendemokraten. Sie setzen bei der Wahl zwar nicht mehr auf einen Svexit, wollen aber die EU, wie sie sagen, von innen heraus verändern und weiterhin weniger Einwanderung. Dienstagabend, 21 Uhr. Training des FC Kopa Möllan, der Fußballmannschaft von Östra Ljungby. Rund 20 junge Männer laufen sich warm. Koordination, Passspiele, Taktikübungen. Die Botschaften der Schwedendemokraten sind hier nicht beliebt. Auch bei Alexander Nilden nicht, dem Spielmacher des FC Kopa Möllan.
I don't think that it's a good
Ich glaube nicht, dass sie eine gute Partei sind. Die haben eine negative Sicht auf unterschiedliche Kulturen. Das ist nichts für mich.
Einwanderer sind für ihn keine Gefahr. Weder für die schwedische Kultur, wie es die Schwedendemokraten fürchten, noch für schwedische Arbeitsplätze, wie seine Nachbarn in Östra Ljungby sagen.
Ich habe viele Freunde, die nicht aus Schweden kommen. Ich denke nicht, dass Zuwanderung eine schlechte Sache ist. Ich denke, es ist gut. Es bringt Leute aus verschiedenen Nationen zusammen, wie beim Fußball. Da ist nichts Schlimmes dabei.
Seit Alexander Nilden denken kann, ist Schweden Teil der EU.
I can travel where I want and I can use my phone everywhere I want, so it's okay.
Ich kann reisen, wohin ich will und kann mein Smartphone überall benutzen. Das ist schon okay. Ich sehe daran nichts Negatives. Ich bin Schwede in der EU. Wir sind Teil davon.
Sein Teamkollege Alexander Bengtsson ist 28, geht noch zur Uni und will irgendwann beim Zoll arbeiten. Auch er hat gehört, dass Schweden durchschnittlich die höchsten EU-Beitragssätze pro Kopf in ganz Europa zahlen.
Jedes Land muss seinen Teil übernehmen. Klar, manche Länder brauchen vielleicht mehr Hilfe als andere. Aber im eigenen Land ist es doch dasselbe. Manche verdienen wenig Geld, andere mehr. Und die zahlen dann eben Steuern. Im Prinzip ist das dieselbe Sache.
Einer, der von dem Geld der EU profitiert, ist Martin Wahlberg. Eine Nacht voll Regen in Östraljungby hat den Boden seiner Farm aufquellen lassen. In den Reifenspuren seiner Traktoren haben sich kleine trübe Seen gebildet. Die Erde vor dem Pferdestall ist zu braunem Matsch geworden. Rund 250 Hektar hat Martin Wahlberg. Raps, Weizen, Gerste. Als Landwirt erhält er jährlich Förderung von der EU.
50.000 Euro hier. So I say thank you to all the European taxpayers supporting me.
Um die 50.000 Euro. Darum sage ich mal Danke an alle europäischen Steuerzahler, die mich unterstützen.
Verkrustete Erde klebt an Wahlbergs Arbeitsschuhen, seiner Hose und an seinen Händen. Die EU-Förderung sei für ihn persönlich zwar wichtig, sagt Wahlberg, aber ja, da sind auch andere wichtige Gründe für die EU.
It's good to get together, the small countries in Europe.
Es ist wichtig, zusammenzukommen. Wir sind alle kleine Länder in Europa. Zusammen haben wir zum Beispiel mehr Einfluss mit Sanktionen gegen Russland. Mit Putin ist nicht zu spaßen. Dann haben wir auch noch den gemeinsamen Binnenmarkt, den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Geld und Personen. Großbritannien schießt sich also selbst ins Bein.
So Britain is shooting themselves in the foot.
Beim Thema Schwedendemokraten verschwindet das Lächeln aus Wahlbergs Gesicht, auch weil die Rechtspopulisten so erfolgreich in seiner Nachbarschaft waren.
Wütende junge weiße Männer. Das sind die Schwedendemokraten. Mir tun die Leute leid, die für die Schwedendemokraten stimmen.
In der ganzen Region Skåne, in der auch Östraljungby liegt, haben die EU-Skeptiker 2/3 aller Gemeinden gewonnen. 21 von 33. Hier im Süden Schwedens ist die Hochburg der Schwedendemokraten.
Die verstehen selbst nicht, was gut für sie ist. Wenn sie könnten, würden sie das demokratische System beiseite schaffen. Das hat Nazi-Ursprung. Wir müssen eintreten für die Demokratie in Europa. Da ist es gut, zusammenzukommen, um unser demokratisches System zu bewahren.
Was ist die EU also in Östraljungby? Verteidigerin der Demokratie? Bürokratiemonster? Politische Gemeinschaft? Wirtschaftsbremse oder schlicht Geldverteilerin? Und wie soll sie sich durch die EU-Wahlen Ende Mai entwickeln? Fragen, die nicht weiter von Sebastian Garporns Lebensrealität entfernt sein könnten. Der 20-Jährige steht am Herd in der Pizzeria Dennis, dem einzigen Restaurant in Östraljungby. Auf seinem Handy hört er Deutschrap.
I don't know what they're talking about, but it sounds good, I don't know.
Seine Haare hat Sebastian Garporn bis auf wenige Millimeter abrasiert. Seine Haut ist voll mit Tattoos. Auf seiner Kehle prangt ein Illuminatensymbol, nordische Runen in seinem Gesicht, Totenschädel, Figuren und verdrehte Kreuze auf seinen Händen. Von EU-Wahlen hat der Pizzabäcker noch nichts mitbekommen.
I don't care so much. I don't... Also...
Das ist mir ziemlich egal, weil ich nichts darüber weiß. Du hilfst halt anderen Ländern in finanziellen Schwierigkeiten, wenn es Probleme gibt und so. Das ist das Einzige.
Probleme, Negatives, das ist es, was Sebastian Garporn über die EU wahrnimmt.
Dass Schweden raus sollte aus der EU, dass die EU scheiße ist und so. Es ist eine Menge negativer Sachen, die man in sozialen Medien liest. All das Geld geht dorthin, wir haben kein Geld, wir geben denen all unser Geld. Wenn wir die EU verlassen, sparen wir Geld. Und du denkst dir so, okay.
Schweden als Goldesel Europas, die EU als Klotz am Bein. Lotte Lönn hört diese Meinungen tagtäglich in ihrem Klassenraum. Die 52-Jährige unterrichtet Sozialwissenschaften an einer Volkshochschule ein paar Kilometer von Östraljungby entfernt, in der Hauptgemeinde Klippan. Auf dem Lehrplan steht unter anderem, die Europäische Union.
Usually most of the students are quite.
Die meisten Schüler sind der EU gegenüber recht negativ eingestellt, weil sie Angst haben, sozusagen ihre schwedische Identität zu verlieren im großen Europa.
In ihrer Klasse sitzen Erwachsene, die ihren Abschluss nachholen. Viele kommen aus der Umgebung und hätten noch nicht viel von Europa gesehen, sagt Lotte Lönn. Bei manchen endet der Horizont sogar am Ortsschild der Gemeinde. Vielleicht ein Grund, wieso viele Schüler mit europäischen Vorschriften erstmal gar nichts anfangen können. Dann müssen konkrete Beispiele her, am besten mit Wirtschaftsbezug.
Wenn ich zum Beispiel ein Produkt kaufe, das hier in Klippern produziert wird, muss das einigen Regeln entsprechen, sodass man es auch auf den griechischen Inseln verkaufen kann oder in Deutschland. Dann können Sie es ein bisschen besser verstehen. Wir brauchen Regeln, damit wir gleiche Standards haben.
Manchmal fühlt es sich auch für die EU-Lehrerin Lotte Lönn so an, als wären schlicht zu viele Länder in der Gemeinschaft und als würde Schweden die EU-Regeln penibler umsetzen als die anderen Staaten. Allgemein beobachtet sie aber, der politische Wert der EU gerät oft in Vergessenheit. Die Kritik in Schweden an der EU reduziere sich fast immer aufs Finanzielle. Was sie ihren Schülern beibringen will, die EU nicht nur an den Kosten zu messen.
Ich weiß, dass Schweden viel einzahlt, aber es gibt eben viele Dinge, an die man kein Preisschild tackern kann. Bewegungsfreiheit. Kann man das beziffern? Kann man messen, wenn man es Leuten einfacher macht? Kann man da ein Preisschild dran machen? Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig.
Die Sicht auf die Europäische Union in Schweden. Tobias Dammers und Bastian Kaiser haben diese Stimmen eingeholt und letzterer ist jetzt auch bei mir hier im Studio, weil die beiden nicht nur im Süden Schwedens unterwegs waren, sondern jetzt durch ganz Europa gereist sind vor den EU-Wahlen. In welchen Ländern wart ihr denn genau?
Genau, wir waren in Deutschland zuerst, sind da gestartet und dann weiter nach Ungarn, Italien, Schweden und am Ende nach Frankreich. Ja.
Und was war die Grundidee für diese Reise?
Am Anfang stand erstmal die Frage, was ist eigentlich diese EU-Skepsis? Man verbindet damit direkt große Politikernamen wie Le Pen, Salvini und Co. Aber unsere Frage war, wer sind eigentlich die Leute, die dahinter stecken? Und damit meine ich jetzt eben nicht die Politiker, sondern die Leute, die auch für diese Parteien gewählt haben. Und darum sind wir, oder für diese Politiker gewählt haben. Und darum sind wir in die kleinen Gemeinden, in den jeweiligen Orten gegangen, in denen Parteien wie die AfD in Deutschland oder die Lega in Italien, also EU-kritische Parteien, die meisten Wählerstimmen geholt haben.
Und wenn man in diese Orte geht, dann hat man sicherlich auch bestimmte Vorstellungen, wie dann die Leute sind. Und wurde man dann auch mal überrascht?
Ja, wir waren überrascht, dass das Thema Migration nicht so ein großes Thema war, zumindest an vielen Orten nicht. In Italien war es ein großes Thema, weil die Leute gesagt haben, wir fühlen uns von der EU gerade im Punkt um Migration alleingelassen. Aber in Deutschland zum Beispiel war es kein großes Thema, obwohl hier, auch wenn man sich das letzte Eurobarometer aus dem Herbst zum Beispiel anguckt, die Mehrzahl der Leute gesagt hat, die größte Zahl an Leuten gesagt hat, Migration oder Einwanderung ist unser größtes Problem mit Bezug auf die EU.
Und in den anderen Ländern?
Ungarn zum Beispiel haben wir sehr stark festgestellt, dass die EU in diesem Ort, in dem wir da waren oder in der ganzen Region, unglaublich präsent war. Also ganz anders als in den anderen Orten, in denen wir waren, wo die EU gefühlt ganz, ganz weit weg schien. Und da in Ungarn hängt aber an so vielen Gebäuden wie Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden eine EU-Förderplakette. Also man sieht wirklich überall, die EU ist da. Also immer das, was man der EU quasi vorwirft, nicht vor Ort zu sein, da ist sie es. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass die Leute ein nur positives Bild von der EU haben, weil man sehr, sehr stark merkt, dass die Leute von den aktuellen politischen Narrativen, die in Ungarn verbreitet werden, von Orbáns Fidesz-Partei und sogar auch der Regierung selbst, einfach sehr, sehr stark beeinflusst werden. Und man gleichzeitig eben neben diesen EU-Förderplaketten, aber auch dieses, zum Beispiel hast du vielleicht auch gesehen, dieses Werbeplakat mit Orbán und Soros drauf, wo dann drauf stand, sie haben ein Recht zu wissen, was Brüssel vorhat. Und das steht dann auch da, hängt an jeder zweiten Straßenlaterne in manchen Orten.
Wenn man jetzt die Chance hat, wie ihr, umherzureisen und ganz viele Länder zu sehen und mit vielen Leuten zu sprechen, sieht man da länderübergreifend Gemeinsamkeiten bezogen auf die Europäische Union, dass man sagt, vor allen Dingen die Jüngeren, die sind dem Ganzen eher positiv gegenüber gesinnt und ältere Leute auf dem Land eher negativ?
Das mit den Jüngeren war definitiv auch eine Feststellung, die wir gemacht haben und auch, was man vielleicht auch vorher schon wusste, dass die Jüngeren auch ein bisschen schlechter informiert sind, was die EU angeht, was ja auch grundsätzlich gar nicht so schrecklich schlimm ist. Nur was mich dann zum Teil besorgt hat, war dann von jungen Leuten zu hören, eigentlich weiß ich viel zu wenig über die EU, um überhaupt wählen zu gehen. Und dann geht es natürlich in eine schwierige Richtung. Das ist problematisch.
Was wären dann Maßnahmen oder Ideenprojekte, wo ihr sagen würdet, das würde das Verständnis für die Europäische Union auch eben außerhalb von städtischen, urban gut gebildeten Schichten verbessern?
Wenn ich das wüsste, also häufig wird ja da genannt, dass die EU einfach eine bessere Kommunikationsstrategie braucht. Da ist mit Sicherheit auch was dran. Die EU muss sich wahrscheinlich auch besser vermarkten, um ein besseres Image zu bekommen. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es in der Definition der EU schon begründet liegt, dass sie nicht in jedem Ort, in jeder Region in Europa präsent sein kann. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht die Aufgabe der EU. Aber manche Leute, das haben wir vor allem in Ostungarn zum Beispiel festgestellt, können das auch gar nicht so ganz differenzieren, was die oder wissen es gar nicht. Was ist hier die Rolle der EU? Was ist die Rolle meiner nationalen Regierung, zum Beispiel was Fördergelder angeht? Dass eben die Entscheidung nicht in Brüssel getroffen wird, ob jetzt hier ein Aussichtsturm neben meinem Dorf von EU-Geldern finanziert wird oder mitfinanziert wird oder nicht, sondern dass die Entscheidung eben auf Landes- oder nationaler Ebene getroffen wird und dass irgendwann das Geld von der EU eben dahin weiterwandert und nicht aus Brüssel diese Entscheidung getroffen wird.
Also letztlich ist es doch auch eine Frage von Wissen über Vorgänge politischer Natur mit der Europäischen Union. Vielen Dank, Bastian Kaiser. Er war zusammen mit Tobias Dammers mehrere Wochen in der EU unterwegs. In einigen Ländern hat mit den Leuten gesprochen über die EU und die Parlamentswahlen jetzt am 26. Mai. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke auch.
Ich bin André Zanto. Danke fürs Zuhören. Und morgen hier im Weltzeit-Podcast geht es weiter. Wir blicken nach Bulgarien und Rumänien, die ärmsten Länder, aber auch gleichzeitig mit den größten Hoffnungen an die EU.